Ja, auch von meiner Seite aus wünsche ich euch einen gesegneten Sonntagmorgen, einen gesegneten Gottesdienst, eine gute Gemeinschaft untereinander für uns heute Morgen. Und ja, ich hoffe, dass ihr jetzt bei dem Thema, was ich für heute erarbeitet habe, auch irgendwo alle was für euch persönlich mitnehmen könnt. Vielleicht erinnert ihr euch, ich glaube, es war die letzte Predigt vom Carsten, an das Thema Weichenstellung. An dieses Bild. Um Weichenstellung geht es auch heute ein Stück weit. Ich will den Gedanken einfach aufgreifen, weil ich mir über das Thema Ewigkeit sehr, sehr viele Gedanken gemacht habe zu dieser Predigt heute. Und es ist eine Weichenstellung nötig von jedem Einzelnen von uns in Bezug auf die Ewigkeit. Und das möchte ich heute Morgen so ein Stück weit rausarbeiten. Vielleicht ist dieses Thema Ewigkeit für euch ein sperriges Thema oder ein theoretisches, was auf unser tägliches Leben, wenn wir auch als Christen ehrlich sind, vielleicht gar nicht so viel Auswirkungen hat. Wir können es vielleicht schwer mit Inhalt füllen, weil das, was wir uns darunter vorstellen oder wenn wir es uns versuchen vorzustellen, wir feststellen, dass wir ganz schnell an Grenzen stoßen, wo wir feststellen, puh, Ewigkeit ist irgendwo sowas ganz anderes als mein alltägliches Leben. Es gibt in der Bibel eine Stelle im Prediger, im dritten Kapitel, kennen wahrscheinlich die meisten unter euch, wo es darum geht, alles hat seine Zeit. Ich finde so eine Uhr, die steht ganz gut dafür, für die Zeit, für festgesetzte Punkte in unserem Alltag, für Dinge im Wochenablauf. Wir sind eigentlich von der Uhr abhängig beim Planen und Gestalten unseres Lebens, die meisten Menschen jedenfalls. Und in diesem Text in Prediger beschreibt Salomo das ganz gut, die alltäglichen Dinge, die Lebensabschnitte, das, was unser Leben ausmacht. Und dann kommen wir an einen Vers aus Prediger 3, Vers 11. Alles hat Gott vortrefflich eingerichtet zu seiner Zeit. Ja, auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur, dass der Mensch das Tun Gottes von Anfang bis zum Ende nicht durchschauen oder verstehen vermag. Ja, auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Das ist ein Vers, der mich eigentlich schon, ja, seitdem ich in der Bibel unterwegs bin als Christ, irgendwie anspricht und auch gefangen nimmt. Die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Hat er mir ins Herz gelegt? Hat er euch ins Herz gelegt? Und ich habe ein gutes Bild dafür gelesen, ja, zu versuchen, Ewigkeit zu fassen. Ein Beispiel, vielleicht kennt ihr diese kurze Geschichte. Da fragt ein König einen Hirtenjungen, was stellst du dir unter Ewigkeit vor? Wie lang ist die Ewigkeit? Und da sagt dieser Hirtenjunge, ja, das mit der Ewigkeit, das ist so, da ist ein großer Berg aus Granit und da kommt alle 100 Jahre ein Vogel vorbeigeflogen, wetzt seinen Schnabel an der Bergspitze und wenn dann dieser Berg abgetragen ist, dann ist eine Sekunde der Ewigkeit vergangen. Und ich denke, diese Geschichte, die zeigt uns ganz, ganz gut, wie schwer es für uns ist, sich mit Ewigkeit zu beschäftigen, das zu fassen, das zu verarbeiten. Die Bibel sagt ganz klar, dass der Mensch die Ewigkeit von Gott ins Herz gelegt bekommen hat und Friedrich Nietzsche hat einmal gesagt, doch alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit. Und Friedrich Nietzsche ist kein Christ gewesen, sondern eher so ein bisschen Atheist, hat vieles im christlichen Glauben in Frage gestellt, hinterfragt, kritisiert. Aber selbst er drückt aus, dass es über unser irdisches Leben hinaus doch noch was anderes geben muss. Der Mensch hat ein Gespür dafür. Und das spiegelt sich auch in Versuchen wider, die auch durch die Presse gehen, irgendwo unser Leben zu verlängern oder ewiges Leben möglich zu machen. Es gibt Bestrebungen und man kann sich da sogar, glaube ich, schon irgendwo anmieten, sich einfrieren zu lassen, wenn man eine lebensbedrohliche Krankheit hat, vor dem Hintergedanken, dass vielleicht in 50 Jahren oder wann auch immer diese Krankheit medizinisch in den Griff zu kriegen ist. Das nennt sich Kryonik. Microsoft hat was patentieren lassen, um ja, das Gedächtnis eines Menschen, die Erlebnisse eines Menschen irgendwie ja, zu verarbeiten mit Software, um dadurch dann irgendwo ja, das Wissen der Menschheit, das Wissen von einzelnen Menschen nach dem Tod auch weiter zugänglich zu machen. Also der Mensch sehnt sich nach Ewigkeit, nach ewigem Leben. Das zeigen diese Beispiele eigentlich. Und vielleicht, wenn ihr ehrlich seid und euch in euch hineinhört, dann stellt ihr auch fest, dass ihr in euch eine Stimme habt, die euch klar macht, dass das Leben hier auf der Erde nicht alles ist. Und wir werden Antworten zum Thema Ewigkeit nie in uns selber finden, weil dieses Thema nicht irdisch ist. Und ich möchte mit uns in die Bibel hineinschauen, wie wir Informationen darüber bekommen, woher wir Informationen bekommen und wie diese Informationen auch Auswirkungen auf unseren Alltag haben können. Und diese Informationen werden wir nur von Gott selber bekommen, dem ewigen Gott und der schlussendlich das, was wir Zeit nennen, in seiner Schöpfung auch erfunden hat. Ich habe uns eine Textstelle mitgebracht aus Psalm 90. Das ist der einzigste Psalm, der Mose zugeschrieben wird und es ist danach dann auch der älteste Psalm überhaupt. Da heißt es in den ersten beiden Versen ein Gebet Moses, des Mannes Gottes. Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht, ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Mose wusste um diesen ewigen Gott. Mose kannte diesen ewigen Gott. Er hat ihn persönlich kennengelernt. Und wenn man diesen Psalm 90 weiterliest, dann beschreibt er in diesem Psalm auf der einen Seite die Ewigkeit Gottes in diesen beiden Versen. Und in den weiteren Versen, das könnt ihr mal zu Hause lesen, dem Psalm 90, beschreibt er die Vergänglichkeit des Menschen. Diesen Gegensatz. Der ewige Gott, der vergängliche Mensch. Und jemand hat zu diesem Psalm mal gesagt in einem Kommentar, vielleicht wären diese Worte des Mose viel bekannter, wenn sie nicht in der Bibel stehen würden, sondern von irgendeinem griechischen Philosophen verfasst worden wären oder man sie bei Ausgrabungen auf irgendeiner Säule im alten Rom gefunden hätte. Weil das, was Mose hier in diesem Psalm zum Ausdruck bringt, das ist wirklich eine tiefe Gotteserkenntnis, die auch widerspiegelt, in was für einer ja, klaren und freundschaftlichen Beziehung Mose zu Gott gestanden hat. Ewiges und Vergängliches. Etwas, wo wir mit unserem Denken an Grenzen stoßen. Wir dürfen nicht vergessen, dass alle, die wir hier heute Morgen sitzen, wir sind so ein Stück weit geprägt durch die Evolutionstheorie. Wir sind Kinder unserer Zeit. Und wenn man sich mit dem Gebäude der Evolution beschäftigt, dann stellt man ganz schnell fest, dass der Tod in diesem theoretischen Gebäude ja was ganz Wertvolles und Nützliches ist. Tod ist eine Voraussetzung, damit Evolution überhaupt stattfinden kann. Auslese, Höherentwicklung, Stärkeres setzt sich durch. Der Tod ist dort ein positives Werkzeug, um alles zu verbessern, um vorwärts zu gehen. Laut der Bibel ist der Tod ja etwas ganz anderes. Laut der Bibel ist der Tod etwas, was besiegt werden muss. Laut der Bibel ist der Tod die Folge von Sünde und eine Strafe Gottes. Man kann sagen, ohne den Tod gäbe es keine Evolution. Das Lehrgebäude wird in sich zusammenbrechen. Und in diesem Weltbild ist auch für Ewigkeit überhaupt kein Platz. Die Evolution rechnet nicht mit ewigen Dingen und beschäftigt sich auch nicht damit. Der Mensch konzentriert sich also vollkommen auf das Irdische, was in Prediger 3 in den ersten Versen beschrieben wird. Und ja, irgendwie steht die geschaffene Natur im Mittelpunkt allen Denkens. Ihr seht auf der Folie das Motto, das unsere im letzten Jahr gewählte Bundesregierung sich gegeben hat für ihren Koalitionsvertrag. Mehr Fortschritt wagen, Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Wir leben in einer Zeit, wo, ich glaube, uns immer mehr klar wird, dass der Mensch davon ausgeht, alle Probleme, die da sind, irgendwie in den Griff bekommen zu können. Und das ist schon ein Stück weit widersinnig und man kann es nicht ganz nachvollziehen. Sobald Naturkatastrophen stattfinden, merken wir, wie wir an unsere Grenzen stoßen, obwohl wir Frühwarnsysteme haben, aber wir können es nicht bändigen. Die Ziele, das Klima zu retten, damit den Fortbestand der Erde zu sichern, werden gerade in den Industrienationen in den letzten Jahren sehr vorangetrieben. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal den Begriff Zivilreligion gehört habt. In diese Richtung bewegt sich alles Bestreben im Moment ein Stück weit, was wir überall erleben. Die Zivilreligion des Bürgers bezeichnet einen Bereich von moralischen Überlegungen, politischen Optionen sowie gesellschaftlichen Wahrnehmungsmustern, die zusammen die Lebensführung eines staatsloyalen Bürgers kennzeichnen und bedingen. Wir kommen aus Jahrhunderten, wo wir Menschen in Europa oder auch in Deutschland geprägt gewesen sind vom Christentum, von den 10 Geboten. Alles war ein Stück weit davon durchdrungen, die Gesellschaft, das Miteinander. Und ich habe jetzt letztens noch gelesen, dass wir in Deutschland inzwischen so weit sind, dass weniger als 50% den beiden großen Kirchen angehören. Also wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo die Christen in Anführungszeichen in der Minderheit in der Gesellschaft inzwischen sind. Und anstelle der christlichen Ethik, der christlichen Moral, der 10 Gebote, rücken andere Dinge. Dinge, die Regierungen verabschieden, Entscheidungen, die getroffen werden. Und bei all diesem Bestreben, die Zukunft zu retten und Leben weiter möglich zu machen, was auch im Koalitionsvertrag, wenn man an die Energiewende und alles denkt, was da angestoßen wird, vergisst man eigentlich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Die Seele des Menschen. Die kommt in all den Bestrebungen nicht vor. Der Aspekt oder die Möglichkeit, dass es doch wirklich nach dem Tod weitergehen könnte. Das, was die Bibel ganz klar lehrt, das wird, wenn wir ehrlich sind, in unseren menschlichen Bestrebungen kaum noch beachtet, gar nicht beachtet. Und ob wir als Christen, als Gemeinden da auch noch ein Augenmerk wirklich drauf legen, ich weiß es manchmal nicht. Durch Corona und auch durch den Ukraine-Krieg ist in den letzten 3 Jahren viel in der Gesellschaft passiert. Der Tod wurde wieder realer. Wenn wir darüber nachdenken, wie über 2 Jahre eigentlich die Todeszahlen, die mit Corona in Verbindung gebracht worden sind, gezählt worden sind, aufaddiert, dann ist das, glaube ich, das erste Mal, zumindest in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen, dass man Todeszahlen so akribisch gezählt hat. Und deshalb denke ich, ist es so, dass die Gesellschaft, dass die Menschen im Moment auch offener sind für Fragen nach Leben und Tod, nach der Ewigkeit. Und Mose drückt es gut aus in dem Psalm 90. Der ewige Gott auf der einen Seite und der vergängliche Mensch auf der anderen Seite. Wir müssen uns vorstellen, Mose hat diesen Psalm geschrieben. Was hat er erlebt? Er hat erlebt, wie in den 40 Jahren Wüstenwanderung alle, die mit ihm aus Ägypten ausgezogen sind, bis auf Kaleb und Josua, vor ihm gestorben sind. Er hat 40 Jahre lang den Tod erlebt um sich herum, aber das hat ihn nicht davon abgehalten, an einen liebenden Gott, bei dem man Zuflucht finden kann, zu glauben. Das war für ihn unumstößlich. Und das ist doch auch was für uns. Egal, was um uns herum passiert, egal, was uns im Moment vielleicht Angst macht, was entwickelt sich in der Ukraine, was passiert im Herbst wieder mit Corona oder persönliche Dinge, das alles ändert nichts an der Liebe Gottes, an der Liebe Jesu, zu mir und zu jedem Einzelnen von euch. Und Mose ist mit seinem Psalm ein gutes Beispiel dafür. Und Mose ist auch ein Beispiel dafür, für die Tatsache, dass man tief in seinem Herzen einfach darum weiß, dass es mehr gibt als das, was wir hier in vielleicht 80 Lebensjahren, so sagt es die Bibel, wenn es hochkommt, erleben können. Deshalb nimmt Mose als Vorbild und ergreift die ausgestreckte Hand Gottes und sucht Zuflucht bei ihm. Gottes Wort wird auch in Verbindung mit der Ewigkeit in der Bibel beschrieben, also nicht nur der ewige Gott, sondern auch Gottes Wort ist ewig. Und wieder ein Zitat, wo es keinen Urheber zu gibt. Seltsam, dass Menschen im Alltag völlig bedenkenlos den Angaben von Wegweisern, Landkarten und Navis blind Glauben schenken, bezüglich ihres Reiseziels Ewigkeit jedoch völlig plan- und ziellos durchs Leben irren, obwohl Gott uns einen absolut zuverlässigen Wegweiser gegeben hat, die Bibel. Dieses Zitat würde ich wirklich vorbehaltlos unterschreiben. Da stelle ich mich vollkommen hinter und drunter. In Lukas 21, Vers 19 heißt es, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Also wenn man das ernst nimmt, was Gott uns offenbart über die Zukunft der Erde, dann bleibt festzuhalten, dass das vergehen wird, das Geschaffene. Egal wie sehr sich der Mensch bemühen wird, das alles zu retten, es wird nicht passieren, es wird nicht geschehen. Und wenn Gottes Wort ewig verbindlich ist und ewig zuverlässig ist, dann muss ich, wenn ich Informationen über die Ewigkeit haben möchte, in die Bibel hineinschauen. Weil du findest da zuverlässige Informationen darüber. Der ewige Gott hat sich da uns gegenüber offenbart. Und alle nötigen Infos zur Ewigkeitsfrage, ja, sind zur Verfügung gestellt worden. Es gibt da ein für mich gutes Beispiel für, was Ewigkeitsfragen angeht. Ich kann mich erinnern, in meiner Berufsschulzeit in Wermelskirchen, vor ja dann doch jetzt 30 Jahren, hatte ich mal ein Streitgespräch mit meinem damaligen Religionslehrer. Es ging um den Text aus Lukas 16, vom armen Lazarus und dem reichen Mann. Und es ging um die Unsterblichkeit der Seele. Und mein Religionslehrer war halt der Meinung, eine unsterbliche Seele gibt es halt nicht. Die ganze Klasse hat gespannt unseren Streitgesprächen zugehört. Und es gibt ja selbst unter Christen oder Theologen verschiedene Ansatzpunkte zu diesem Text. Ich habe da eine ganz einfache Herangehensweise. Ich denke, dass das, was da beschrieben ist, kein Gleichnis ist, sondern dass es wirklich sich so zugetragen hat. Ich lese uns aus Lukas 16, 27 bis 31. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest. Denn ich habe 5 Brüder, dass er sie warnt, damit auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Nicht an diesen Ort der Qual kommen. Abraham sprach zu ihm: Sie haben Mose und die Propheten, auf diese sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihnen: Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten auferstände. Die Bibel, Gottes Wort, die Grundlage meines Glaubens, die Grundlage deines Glaubens. Das, was Glauben bewirkt, Glauben schafft, wird hier ganz deutlich angesprochen. Wenn man der Bibel nicht vertraut, den Aussagen, die Gott da trifft, wie soll man dann den Aussagen über Jesus trauen, wenn es heißt, dass Jesus ewiges Leben schenken will, dass Jesus Gottes Sohn ist? Diese Verknüpfung ist eigentlich ganz logisch und nachvollziehbar. Deshalb lasst uns in die Bibel schauen. Schaut ihr in die Bibel, wenn ihr euch mit Fragen der Ewigkeit beschäftigt, was Gott da offenbart hat, und vertraut dem, was da drin steht. Auf der einen Seite arbeitet man mit Milliarden von Jahren, um die Entstehung des Universums, der Planeten, der Tiere und des Menschen zu erklären. Und ich bin ehrlich, diese Zeitspannen, die da angegeben werden, 14 Milliarden Jahre fürs Universum, 4,4 Milliarden Jahre für die Erde, kann man sich auch nicht vorstellen. Das geht von der Vorstellung her eigentlich schon in den Bereich ein Stück weit der Ewigkeit. Aber es sind immerhin Zahlen, die man aufschreiben kann. Wenn ich jetzt euch bitten würde, schreibt mal aus dem Stegreif 14 Milliarden auf. Wie viele Nullen kann es einer aus dem Kopf sagen? Richtig. Ich fange dann immer an, 14, 140, 1400 und ne, im Kopf immer weiter. Das sind halt Zahlen, die Zeiträume kann man sich nicht vorstellen, aber es ist immer noch was, was in unseren Erfahrungshorizont hineinpasst. Und ich habe eben schon gesagt, dass wir alle Kinder unserer Zeit sind. Wir sind durch die Gesellschaft um uns herum geprägt, auch wir Christen. Ich habe gesagt, dass vieles um uns herum durch die Evolution geprägt ist. Und da können sich Christen auch teilweise gar nicht von freisprechen, dass das so ist. Mit all ihren, ich denke, auch negativen Auswirkungen. Es hat zum Beispiel einer in einem Buch über die Evolution, ein Christ, geschrieben: Der allmächtige Gott hat Menschengestalt angenommen, was uns Menschen zu etwas Besonderem macht. Das stimmt. Wir sind ja auch im Ebenbild Gottes geschaffen. Aber da wir Menschen gemeinsame Vorfahren mit höher entwickelten Tieren haben, wurde Jesus nicht nur Mensch, er wurde auch ein Tier, wodurch alle Tiere etwas ganz Besonderes sind, denn Gott wurde einer von ihnen. Nun ja, ich lasse das kommentarlos stehen, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine, wenn ich sage, dass wir als Christen auch Kinder unserer Zeit sind und auch Einflüsse um uns herum ertragen und verarbeiten müssen. Also wir haben diese Milliarden von Jahren, und auf der anderen Seite spricht Jesus und Gott in der Bibel von Ewigen und Geschaffenen. Eine klare Unterteilung. Und jeder Mensch, das ist mir ganz, ganz wichtig, hat seinen Ursprung nicht in Zufällen, nicht in Belanglosigkeiten, sondern hat seinen Ursprung in dem Willen Gottes und in seiner Schöpferkraft. Auf der einen Seite seht ihr, was in Wikipedia steht, wenn man unter Mensch googelt. Der Mensch, Homo sapiens, lateinisch für verstehender, verständiger oder weiser, gescheiter, kluger, vernünftiger Mensch, ist nach der biologischen Systematik eine Art der Gattung Homo aus der Familie der Menschenaffen, die zur Ordnung der Primaten und damit zu den höheren Säugetieren gehört. Das beschreibt also mein und dein Dasein und mein und deinen Ursprung. Und auf der anderen Seite zwei Verse aus der Bibel: Ich bin es ja, der die Erde gemacht und die Menschen auf ihr geschaffen hat. Ich bin es, dessen Hände den Himmel ausgespannt haben und sein gesamtes Sternenheer habe ich bestellt. Jesaja 45, Vers 12. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete. Jeremia 5, Vers 1. Das ist ein Gegensatz, oder? Auf der einen Seite das nüchterne, wissenschaftliche, unpersönliche und auf der anderen Seite das Beziehungsvolle, das Liebevolle, das Nachgehende, was einem dazu auch immer einfällt. Ich weiß nicht, was das bei euch auslöst, wenn ihr diese Verse lest, aber ich finde, dass die Frieden geben können, dass die Halt geben können. Die Bibel spricht vom Odem des Lebens, den Gott den Menschen eingehaucht hat. Und wir sehen diesen Gegensatz. Wir hatten jetzt Gott, den Ewigen, wir hatten Gottes Wort, das ewig Bestand hat. Und natürlich kommen wir, wenn wir über die Ewigkeit nachdenken, auch nicht an Jesus Christus vorbei, als letzten Punkt. Wenn du Verlässlichkeit suchst, jemanden, dem du vorbehaltlos vertrauen kannst, dann geh zu Jesus. Jesus Christus und die Ewigkeit. Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus ist derselbe, gestern und heute und auch in Ewigkeiten. Hebräer 13, Vers 8. Das gibt doch Zuversicht und Hoffnung. Das gibt doch auch Halt, wenn ich von jemandem weiß, dass er so ist, wie Jesus ist. Er ändert sich nicht. Er ändert seine Prinzipien nicht. Er ändert seine Liebe zu mir nicht. Das ist ja eigentlich das, was sich jeder Mensch sucht, angenommen sein, ein Gegenüber zu haben, dem er bedingungslos vertrauen kann. Und das drückt dieser Vers aus Hebräer, denke ich, so ganz, ganz tief aus. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeiten. Wenn man über ewiges Leben nachdenkt, in Bezug auf Jesus Christus, dann kommen wir an Jesus nicht vorbei. Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn ungehorsam bleibt, wird das Leben nicht zu sehen bekommen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn gerichtet. Wenn ihr das Johannesevangelium durchliest, da findet ihr viele Verse, wo es um ewiges Leben geht, das Jesus schenken will. Jesus ist da eigentlich der Drehpunkt und der Angelpunkt, wenn es um die Frage des ewigen Lebens geht und wie ich es bekomme. Menschen glauben ja vieles in Bezug auf das Leben nach dem Tod oder wie es nach dem Tod weitergeht. Für die einen ist ganz klar, mit dem letzten Atemzug ist alles zu Ende. Damit kann man sich auch trösten, weil wenn es wirklich zu Ende ist, dann kann ich mein ganzes Augenmerk auf das legen, was hier das Leben zu bieten hat. Andere glauben an eine Wiedergeburt, in was für einer Form auch immer. Ich habe da letztens so ein paar Gesprächsfetzen mitbekommen auf der Arbeit. Da sagte einer, ja, also wenn ich wiedergeboren werden sollte, dann würde ich gern als Katze bei einem Katzenliebhaber wiedergeboren werden. Musste innerlich ein bisschen schmunzeln. Und so gibt es ja verschiedene Religionen, Gedankenmodelle, was nach dem Tod kommt, und die Vorstellungen sind unterschiedlich. Die Bibel klärt uns darüber auf. Die Bibel sagt ganz klar, das Leben ist mit dem körperlichen Tod nicht zu Ende. Die Bibel sagt ganz klar, es gibt eine unsterbliche Seele. Und für diese unsterbliche Seele ist es entscheidend, wo sie die Ewigkeit verbringt. In Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus oder in ewiger Trennung, ewige Verdammnis, wie es die Bibel auch beschreibt. Und das Ganze ist kein menschliches Gedankenkonstrukt, sondern das ist Gottes Wahrheit. Wir müssen festhalten, Jesus hat den Tod besiegt. Wenn wir darüber lesen, was da über ihn gesagt wird, was das gekostet hat. Jesus hat die Macht der Sünde gebrochen. Und Jesus will ewiges Leben schenken. Und Jesus sucht und liebt jeden einzelnen Menschen. Mich, dich, er geht uns nach, er will uns begegnen, er arbeitet an uns. Er will, dass wir die Weiche richtig stellen für die Ewigkeit. Mit diesem Ausspruch will ich schließen. Eine enge Beziehung zu Jesus ist das Einzige, was wirklich Ewigkeitswert hat. Wie ist meine Beziehung zu Jesus? Wie ist deine Beziehung zu Jesus? Ist sie vertrauensvoll? Ist sie im Moment vielleicht ein bisschen gestört? Hast du vielleicht sogar manchmal Angst vor ihm oder vor Gott? Ich weiß es nicht, das müsst ihr selber für euch beantworten. Aber es bleibt festzuhalten, dass wir eine ewige Hoffnung haben und dass über die Weiche Jesus, ja, wir in unserem Leben die richtige Richtung einschlagen können. Ich habe so gedacht, ich mag Uhren eigentlich ganz gerne. Ich finde Uhren auch faszinierend, vor allen Dingen, wenn man dann überlegt mit den kleinen Zahnrädern, wenn es jetzt keine Quarzuhr ist, was da für eine Technik drin steckt, auch für eine liebevolle Arbeit früher gerade. Gut, heute kommen viele Uhren aus China oder sonst irgendwo her, werden in Massen hergestellt. Früher war es was Besonderes, wenn man eine Armbanduhr hatte. Habe ich so gedacht, ja, die Uhr ist eigentlich das beste Symbol für den Anfang von Prediger, nämlich für das Vergängliche, für das Irdische, weil in der Ewigkeit brauchen wir keine Uhren mehr. Ich wüsste auch nicht, wonach die laufen sollen. Und deshalb nochmal auf der einen Seite das Irdische, Vergängliche, gezeigt durch die Uhr, und auf der anderen Seite das, was in der Ewigkeit Wert hat, deine, meine Beziehung zu Jesus, der will, ja, dass wir nicht unter dem Fluch der Sünde leben müssen und auch ja, unter der Strafe des ewigen Todes in der Ewigkeit sein müssen, sondern Jesus legt jeden ein. Deshalb lese ich nochmal Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn ungehorsam bleibt, wird das Leben nicht zu sehen bekommen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn gerichtet. Amen.